Das Railway Hotel macht seinem Namen alle Ehre. Hier, direkt an der Bahnstation Hornchurch, etwas außerhalb von London, kann man übernachten und ist in einer guten Stunde im Stadtzentrum an der Themse. Doch für eine Übernachtung kommen die wenigsten. Das Railway Hotel kennen die Locals eher als einen klassischen englischen Pub. Hierher kommt man zum Sunday Roast oder zum Weihnachtsessen. Auch am 25. Dezember 2012 wird hier wieder ein traditionelles Vier-Gänge-Menü serviert. Der Höhepunkt ist wie jedes Jahr der frische Truthahn aus dem Ofen. Della Gallagher freut sich mit ihrem Mann John und ihrer 12-jährigen Tochter im Railway Hotel einen gemütlichen Weihnachtstag zu verbringen. Die Geschenke waren ausgepackt, jetzt fehlt nur noch ein leckeres Essen. Doch das Essen, das auf dem Teller lecker und vorzüglich aussieht, hat ein unsichtbares Geheimnis. 33 Personen überleben es, doch für einen Gast endet dieses Weihnachtsessen tödlich.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme, Florian Rietzer und dem besten Gast aller Zeiten.
Sebastian Lege. Heute kennen ihn die meisten von euch wahrscheinlich als den verrückten Lebensmittelentwickler, der die Tricks der Industrie aufdeckt. Aber was viele nicht wissen, lange davor war Sebastian ein erfolgreicher Koch, der Hotelrestaurants geleitet hat und das Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Er weiß, wie es abgeht in den großen und kleinen Restaurantküchen. Hier ist der Zampano von ZDF Besseresser, die Kamelle vom Rhein, ein Freund des Hauses. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ist ja mal wieder eine Ehre, dass wir zusammensitzen und in die Mikros blubbern.
Mhm. Ja, wem sagst du das?
33 und einer ist gestorben. Mhm. Ich meine, das ist schon eigentlich der absolute Albtraum von jedem Koch.
Ja, das würde ich so sagen, ja. Das ist ein Albtraum, wenn jemand stirbt, nachdem er dein Essen gegessen hat.
Was habt ihr für Erwartungen an die Geschichte? Was sind eure ersten Gedanken?
Ich glaube, da wurde was verwendet, was überhaupt nicht typisch zu dem Weihnachtsessen passt. Dass irgendeine Zutat ausgetauscht wurde, die überhaupt nicht verträglich und auch nicht zugelassen ist. Dass aus der Not in der Küche irgendwas zurechtgemischt wurde, was irgendwie passen sollte, ohne wirklich Ahnung davon zu haben.
Mhm. Okay, also du glaubst, das war ein unbeabsichtigter...
Ja, ich glaube eher, das war so eine Form von Notlösung, nicht gut durchdacht. Okay. Ich glaube, also ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand vorsätzlich 33 Menschen ins Jenseits befördern möchte.
Nee, es ist ja nur einer ins Jenseits befördert worden.
Richtig, aber auch wenn 33 es überlebt haben... Laut seiner Erzählung ist es denen ja auch schlecht ergangen.
Also 34 haben es gegessen. Mhm. Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht diese eine Person Opfer eines Täters oder einer Täterin wurde, die es auf diese Person abgesehen hat und die anderen 33 waren einfach im Raum.
Mhm. Es ist ein Weihnachtsessen, was wir heute besprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, der Fall wird etwas besinnlicher, aber es ist wirklich eine sehr dramatische Geschichte. Und ich hoffe, die Geschichte macht uns allen bewusst, wie wichtig es ist, auch bei seinen Liebsten zu sein. Die Geschichte ist schon ein bisschen rough.
Das ist ja besinnlich, Flo, danke.
Ich weiß.
Chrysler, sag ich dazu.
Mary Chrysler. Mary Chainsaw.
Mary Chrysler.
Ja, wir hoffen, dass wir die Geschichte trotzdem mit etwas so Comedy Relief aufladen können, auch wenn das vielleicht nicht immer...
Das hilft ja manchmal.
Manchmal hilft das. Was kann denn in Restaurantküchen alles so schief gehen, Sebastian? Was war denn so deine schlimmste Geschichte in...
Ich glaube, es kann alles schief gehen. Falsche Lagerungen, gerade Kühlketten, die unterbrochen werden, weil ab einer gewissen Personenzahl muss ja vorgekocht werden. Das heißt, diese Sachen sind schon vorkonditioniert auf Wegen in Kühlhäusern und dann hast du ja sensible Produkte. Sensible Produkte sind immer Produkte, mit meistens tierischen Ursprungs, mit sehr viel Eiweiß, da kann eigentlich am meisten schief gehen. So bei Fisch fängt's an, dann kommt Geflügel, dann Schweinefleisch, Rind, das sind so die kritischen Komponenten und ich sag mal so, machst du da echt einen Fehler, das wird warm, dann riecht das keiner, dann geht das in den Kreislauf, das kann schon echt böse in die Hose gehen, aber die größte Problematik in den meisten Küchen sind Salmonellen. Und eine Salmonellose ist bei den meisten Menschen echt so dramatisch, dass es kurz vor tödlich endet.
Du hattest doch auch mal eine Salmonellenvergiftung, oder?
Ja, von einem Tiramisu hatte ich das mal. Mhm.
Und das ist echt eine richtig harte Sache. Also wenn du warst ja in der, noch jung, du bist ja auch noch jung.
Ach, danke.
Aber alte Menschen und Kinder können da wirklich dran sterben. Ne? Und das ist halt die Oberfläche von Eiern, frisches Geflügelfleisch, das hat alles Salmonellen von natürlicher Art und Weise. Und wenn jetzt irgendwie einer Geflügel auf ein Brett geschnitten hat und danach jetzt Salat oder Tomaten drauf schneidet, der dann in den Kreislauf kommt, dann kann
ach, das stimmt wirklich, ja, dass ja. Ich benutze ehrlich gesagt meine Bretter zu Hause auch immer für alles.
Ja, aber dann solltest du sie zwischendurch reinigen.
Ja, das ist klar, das schreibe ich mir mal hinter die Ohren.
Ja. Verunreinigung in Küchen etc. Ich sag mal so, mal schauen, ob wir dem heute nochmal begegnen.
Ah ja, okay.
Wollen wir mal reingehen in die
Geschichte?
Ach, wie
schrecklich. Ich habe jetzt, also wenn das wirklich stimmt, dass das so unbeabsichtigt war, dann tut mir die Person, die dafür verantwortlich ist, so leid, wenn das auch noch dann am Fest der Liebe passiert ist.
Ich glaube nicht so wie der Grinz gerade. Guck mal, wie der Grinz. Das war irgendeiner, der sich irgendwas dabei gedacht hat. Ich kenne Flo schon so lange.
Schauen wir mal. Anne-Marie McSweeney kennt das Railway Hotel in- und auswendig. Seit 24 Jahren arbeitet sie nun schon hier in dem Pub im Osten von London. Sie liebt die intensive Arbeit der Gastronomie. Aber wenn die Gäste am Ende glücklich sind, ist das das Größte. Ohne diese Bestätigung hätte sie es wahrscheinlich nie so lange ausgehalten. Und natürlich ohne diesem Team. Mit ihrem Küchenchef Mehmet Kaya bildet sie nun schon seit 8 Jahren ein eingeschworenes Team. In der Zeit, die sie im Railway Hotel arbeitet, hat sich einiges geändert. Der Pub war schon lange kein heimeliges Familienrestaurant mehr. Mittlerweile gehörte der Pub mit angeschlossenem Hotel zum Konzern Mitchell & Butlers, der größten Restaurantgruppe des Vereinigten Königreichs. Mit hunderten Restaurants, Pubs und Hotels machte das börsennotierte Unternehmen gut 2 Milliarden Pfund Umsatz. Das Railway Hotel war im Jahr 2012 ein Pub, aber auch eine Nummer in der Konzernbilanz, die bitte ordentlich Umsatz zu bringen hatte. Für Anne-Marie bedeutete das nicht nur noch mehr Druck, sondern auch unfassbar viel Bürokratie. In der Vorweihnachtszeit im Jahr 2012 kommen nach und nach Briefe der Konzernzentrale reingerauscht. Aber die müssen warten. Anne-Marie muss sich jetzt erst einmal um das Weihnachtsgeschäft kümmern. Mit Mehmet hat sie auch für dieses Jahr wieder ein 4-Gänge-Menü zusammengestellt.
Ich habe gerade überlegt, wenn die so viel Umsatz generieren sollen und dann das Weihnachtsessen aber nur für 34 Personen war, hört sich das irgendwie nicht so an, als wäre das so ein...
Der Banger, meinst du?
Ja, waren ein paar mehr Gäste.
Okay.
Achso, es waren mehr Gäste.
Ja.
33 davon haben Magenverstimmung, einer hat es nicht überlebt. Okay.
Ja. Für 39,95 € können die Gäste aus mehreren Vorspeisen, Hauptgerichten und Nachtischen wählen. In der Vorspeise gibt es zum Beispiel Eisbeinterrine, frittierte Camembertstücke oder Pilze in Käsesoße. Und beim Hauptgericht, da wählen eigentlich alle dasselbe. Den berühmten Truthahnbraten mit Rotkohl, grünen Bohnen, Würstchen im Schlafrock, gerösteten Kartoffeln, Yorkshire Pudding und Bratensoße. 128 Gäste haben sich für diesen 25. Dezember angemeldet. Der Laden ist brechenvoll. Anne-Marie fragt sich, ob es vielleicht zu viele Gäste sind. Aber das haben sie schon ein paar Mal geschafft. Und Mehmet hat ihr versichert, dass er das auch dieses Jahr wieder hinbekommt. Er müsste vielleicht ein paar Sachen schon am Vortag zubereiten und dann am 25. einfach wieder aufwärmen. Aber das sollte schon gehen. Anne-Marie ist beruhigt, soweit das in ihrem Job überhaupt geht. 128 Gäste bedeuten einen ordentlichen Umsatz. Und den kann sie jetzt im Jahresendsport gut gebrauchen. Das Weihnachtsgeschäft ist elementar wichtig, dass das Railway Hotel gut dasteht, wenn der große Konzern wieder mal einen Blick in die Bilanz wirft. Am 24. Dezember legt sich Anne-Marie McSweeney nach einem langen Arbeitstag schlafen. Wieder einmal hat sie gute 14 Stunden im Restaurant verbracht. Den Schlaf kann sie gut gebrauchen, denn die nächsten Tage wird sie nicht viel schlafen können. Allerdings aus anderen Gründen, als sie denkt.
Arme Anne-Marie.
Du hast schon eine Seite gewählt, merke ich, Lilly.
Ich habe eine Seite gewählt und Sebastian scheint mir ja sehr recht gehabt zu haben am Anfang, ne, mit seinen Vermutungen, dass da irgendwas, weiß ich nicht, kontaminiert war oder nicht mehr ganz gut.
Ich befürchte ja, es wird wirklich schlimmer, weil es wäre zu naheliegend, dass das ein beruflich-fachliches Versehen ist.
Mhm.
Ich glaube, das ist eher kalkuliert und auch so ein bisschen blindflugartig passiert, dass einer gesagt hat, komm, scheiß drauf, wir ziehen das jetzt durch. Wir haben ja 28 Leute, die wir heute verköstigen müssen. Irgendwie müssen wir das heute schaffen. Ich habe mein Wort drauf gegeben und ich glaube, Mehmet kommt noch richtig in die Bredouille.
Ja, aber was kann man denn für eine falsche Entscheidung treffen, dass dann da jemand stirbt? Das checke ich nicht.
Und des Weiteren, wenn der Truthahnbraten doch so populär und beliebt ist, das Produkt ist ja meistens totgekocht. Mhm. Da gab es noch Würstchen im Schlafrock, Rotkohl,
Yorkshire Pudding,
grüne Bohnen und Roasted Potatoes. Mhm. Das sind ja gekochte Kartoffeln, die nochmal in so einer Fettpfanne im Ofen kommen.
Woran kann man
sterben? Wie gesagt, entweder war der Turkey nicht richtig durch und der ist vom Vorabend dann noch gewesen und der war nicht richtig gekühlt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Alles andere ist wirklich sehr, sehr unbedenklich, was da auf den Tisch gekommen ist.
Mehmet und Anne-Marie, ich habe sie natürlich dabei. Das sind die beiden.
Mehmet und Anne-Marie.
Die Fotos sehen aus wie von irgendwelchen Paparazzis gemacht.
Ja, wahrscheinlich sind sie das auch.
Also Mehmet und Anne-Marie könnten auch in so einem Tarantino-Film mitspielen, finde ich persönlich. Ja, die haben so irgendwas von... Da ist wirklich was, da schmeckt nicht was dahinter, da ist irgendwas dahinter. Also wenn ich nur von diesem Gesichtsausdruck ausgehe von Anne-Marie.
Findest du, die führen was im Schilde?
Also ein bisschen, also ich meine, Mehmet sieht jetzt nicht so wirklich ganz sympathisch aus, ne?
Ja, der Mann, es sieht aus, als wäre es kalt draußen, der zieht die Schultern so ein bisschen hoch, weil er vielleicht friert.
Aber sie, guck mal bitte, bei ihr ist doch nicht kalt, da scheint die Sonne, die hat nur ein Strickjäckchen an. Und die guckt so ein bisschen, als ob sie gerade irgendwie eine Taube im Park den Kopf abgebissen hat.
Ich habe irgendwie ganz andere Gefühle zu den beiden.
Okay, also Sebastian ist bei Tarantino. Wo bist du?
Ich bin bei Rosamunde Pilcher. Nee, das auch nicht.
Oh, wie können wir diese Schablonen bitte mal übereinander legen?
Nee, ich finde, die sehen aus wie zwei Menschen, die gestresst sind.
Ja.
Aber sie scheinen auch einen stressigen Job zu haben, der auch sehr viel Druck ausübt. So, finde ich, sehen sie schon aus. Also die haben jetzt beide keine Lebensfreude in ihrem Gesicht.
Überhaupt nicht.
Aber ich finde auch nicht, dass die aussehen wie zwei
Tarantino-Charakter. Du hast aber gerade schon was Gutes gesagt, dass sie beide gestresst aussehen. Und das habe ich ja versucht, auch ein bisschen rauszuarbeiten, weil das in allen Berichten immer wieder vorkam. Dieser Stress, den das Unternehmen den beiden gemacht hat. Ich muss jetzt sagen, so 14 Stunden Arbeitszeit in der Weihnachtssaison.
Ja, sag mal, ganz
normal, oder?
Das ist voll normal in der Gastronomie. Also ich meine, ich habe mit 15 meine Lehre begangen. Also normal.
Ja, das war ein Verbrechen.
Ja, aber ich habe mit 15, ich war noch 15. Das stimmt wirklich. Da habe ich meine Lehre angefangen als Koch. Im Oktober wurde ich dann 16. Und das war vollkommen normal, ne? Da haben wir Teildienst, das heißt morgens um 10 anfangen, hast das Mittagsgeschäft gemacht, das ging bis 14 Uhr und dann bist du um 17 Uhr wieder hingefahren und hast das Abendgeschäft gemacht. Aber diese Pause, diesen Break in der Mitte, der ist auch das ein oder andere Mal flach gefallen, weil du dann vorbereiten musstest für das Abendgeschäft. Und dann hast du da wirklich geknüppelt. Also 10 Stunden waren das Minimum, wo ich als Koch gearbeitet habe.
Könntest du dir heutzutage noch vorstellen, in so einer Gastro zu arbeiten?
Also vorstellen, ja, na klar. Mhm. Aber ich weiß auch ganz genau, das wird nach einer Woche richtig wehtun.
Das stelle ich mir ganz schön hardcore vor.
Ich glaube, in so einer ähnlichen Situation befinden sich Anne-Marie und Mehmet ein Stück weit auch, weil ich meine, es ist das Weihnachtsgeschäft, es wird richtig eng und dieses Riesenmenü steht vor der Tür.
Und dieser fette Konzern sitzt im Nacken.
Es ist Weihnachten, es ist der 25. Dezember in London. Am Mittag des 25. Dezember 2012 ist das Railway Hotel proppevoll. 128 Personen freuen sich auf ihr Weihnachtsmenü. Della Callagher hat sich seit Wochen auf diesen Tag gefreut. Sie hat mit ihrem Mann John und ihrer Tochter Nancy Platz genommen. Ihr Mann John hat als Recruiter in einer großen Firma ein paar harte Wochen hinter sich. Auch er kann die Ablenkung der Weihnachtsfeiertage gut gebrauchen. In der Küche hat Mehmet alles unter Kontrolle. Jetzt ist Crunch-Time. Der Truthahn muss nur noch aufgewärmt werden, genauso wie der Rotkohl, die Kartoffeln angeröstet und dann geht es los. Seine rechte Hand, André Paxi, unterstützt ihn dabei. Er soll sich um den Truthahn kümmern und am besten einfach darauf achten, wie sehr er qualmt, wenn er aus der Mikrowelle kommt. Ja, einige Portionen machen sie in der Mikrowelle warm. Es muss ja schnell gehen.
Was? Der soll darauf achten, wie sehr der qualmt?
Ja, weil
die um hatten, zu sehen, wie heiß er ist.
Ja, dass er heiß ist. Ah. Also die hatten keine Thermometer oder sowas, sondern die haben den in die Mikrowelle gepackt.
Und dann wird in so einem Restaurant der Truthahn in der Mikrowelle warm gemacht?
Yep. Ich sag mal so, in gewissen englischen alteingesessenen Läden, nicht London, werden heute noch solche Dinge praktiziert.
Ist die Mikrowelle das einzige Gerät in der Küche?
Das hört sich wirklich so an, aber das gibt es wirklich.
Heiliger Bimbam.
Mhm. Ja, ich sag mal so, es gibt natürlich, und das muss man jetzt hier auch so ein bisschen die Lanze für brechen, ne? London hat eine grandiose kulinarische Szene. Da gibt es Läden, da träumen wir von in Deutschland. Also wirklich richtig geile Buden mit mega Essen und internationalem Standard. Aber es gibt da auch wirklich Culinary Nightmare, ne? Also das ist schon richtig hart.
Mikrowellen gibt es ja auch solche und solche.
Aber dann eigentlich, die Mikrowelle zerstört ja alles, ne? Wenn Wassermoleküle bewegen, normal zersetzt du da alles mit, eigentlich tötest du ja nochmal mit der Mikrowelle nach. Es gibt gewisse Burgerketten, die ja ihre Burger nach dem Verpacken nochmal in die Mikrowelle geben, damit sie mikrobiologisch kein Risiko eingehen müssen.
Im Gastraum bekommt man von dem Stress und den eher ungewöhnlichen Kochmethoden von Mehmet Kaya und seinem Team nichts mit. Es weihnachtet sehr im Pub und das Essen sieht nicht nur wie gewohnt fantastisch aus, es schmeckt auch hervorragend. Die Gäste genießen das Essen und gehen zufrieden nach Hause. Auch Della Callagher hatte einen wunderbaren Weihnachtstag mit ihrer Familie. Zu Hause angekommen, sitzen sie noch etwas zusammen und packen Geschenke aus. Ein besinnlicher Weihnachtstag geht zu Ende. Gegen 5.30 Uhr am folgenden Morgen wacht Della mit Bauchschmerzen auf. Die ganze Nacht hat sie schon unruhig geschlafen. Wo kamen diese Bauchschmerzen her? Eine Stunde später hat sie nicht mehr nur Bauchschmerzen, sie fühlt sich regelrecht krank. Auch ihr Mann John hat die gleichen Symptome wie sie. Durchfall, Bauchschmerzen, dazu müssen sie sich übergeben. Stunde um Stunde werden die Symptome bei Della schlimmer. Ihr ist das mehr als unangenehm. Auch wenn sie schon viele Jahre mit John verheiratet ist, ist es ihr unangenehm, dass er sie so sieht. Sie schätzt ihre Privatsphäre in diesen Dingen. Della krümmt sich vor Schmerzen. John ruft ihre Mutter an und bittet sie vorbeizukommen. Gemeinsam rufen sie die Notfallhotline des NHS, des britischen Gesundheitssystems, an. Doch dort geht niemand ran. Es bleibt nur noch der Weg ins Krankenhaus. Der Krankenwagen fährt Della und ihre Mutter ins Queen's Hospital in Romford. John bleibt zu Hause. Die Fahrt will er sich und den anderen nicht antun. Er leidet ja unter ähnlichen Symptomen. Im Krankenwagen bekommt Della ein Medikament, das ihre Symptome etwas beruhigt. Sie hat Hoffnung, dass es besser wird, sobald sie im Krankenhaus ist. Doch dann der große Schock. Das Krankenhaus weist sie ab. Sie darf die Notaufnahme nicht einmal betreten, da die Ärztinnen Angst haben, sie würde das Norovirus ins Krankenhaus tragen. Sie müssen wieder nach Hause. Als Della und ihre Mutter zu Hause ankommen, lässt die Wirkung des Medikaments wieder nach und auf einmal sind die Symptome schlimmer zurück als je zuvor. Mit jeder Minute verschlechtert sich ihr Zustand, bis auf einmal ihr Herz stehen bleibt. John und Dellas Mutter sind in Panik. Sie rufen erneut den Krankenwagen, aber der braucht fast 45 Minuten. Am Telefon erklärt einer der Sanitäter, wie sie Della reanimieren können. Aber all das hilft nichts. Als die Sanitäter im Haus der Callaghers ankommen, atmet Della nicht mehr. In den Morgenstunden des 27. Dezember 2012 um 8.15 Uhr kann das Krankenhaus nur noch den Tod von Della Callagher feststellen. Für ihren Mann John und ihre gemeinsame Tochter beginnt an diesem Tag eine lange, schmerzhafte Suche nach der Ursache ihres Todes.
Krass. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Willst du Weihnachten feiern mit deiner Familie? Stirbt einer und dann die Mutter in so einer Dreierkonstellation, ist schon eine richtig scheiße Situation.
In so einer dramatischen Situation, man war schon im Krankenhaus, musste wieder zurück, dann wird es schlimmer, dann kommen die nicht. Ich stelle mir diese Warterei auf den Krankenwagen wirklich so schlimm vor.
Ja, aber jetzt mal ganz unter uns, ne? Du wirst von einem Krankenhaus abgewiesen, weil die eine Vermutung haben, dass du ein Norovirus damit reinschleppst, ohne Tests, ohne alles. Ja. Da muss man doch sagen, pass mal auf, du kommst in Isolation. Jedes Krankenhaus hat eine Virusabteilung oder zumindest kann isolieren. Ey, sorry, ne? Also, wäre das jetzt mit meiner Frau, dann ich weiß gar nicht, ob das Krankenhaus noch stehen würde. Also ich würde da ja völlig am Reifen drehen und ich würde erst mal fragen, wer dafür zuständig ist. Das ist ja unterlassene Hilfe, das ist ja Totschlag in Deutschland.
Aber auf der anderen Seite sind die Symptome ja wirklich sehr klassisch für irgendeine Viruserkrankung und Durchfall und ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich will das auch nicht runterspielen, aber und Kotzerei und so, kann man ja nicht davon ausgehen, dass die Frau ein paar Stunden später stirbt.
Aber ich muss schon sagen, wenn es eine Moral der Geschichte hier gibt, wenn es etwas gibt, was wir hier mitnehmen aus der Geschichte, dann ist es wirklich, wenn es euch schlecht geht und man in einem Krankenhaus ist, dann muss man auf eine Behandlung bestehen, weil dieses Wegschicken, ich finde das auch ganz schlimm, weil selbst wenn Norovirus und irgendwie resistente Keime und was weiß ich und Noro-Ausbruch in einem Krankenhaus ist natürlich auch der absolute Horror,
ja, super,
aber wie du sagst, Sebastian, so es muss irgendwie
deine Möglichkeit geben. Es gibt doch eine Isolation, wenn die sich nicht sicher, wenn es keine sichere Diagnose gibt, dann wird dieser Mensch isoliert, dann werden Tests gemacht, wenn die Ergebnisse vorliegen, ja, man hätte ihr auch weiter das Medikament verabreichen können. Ja, so dass die Symptome.
Genau, sie hatte ja schon etwas, was ihr geholfen hat.
Genau. Sie hatte ja schon was geholfen hat. Dann hätte man sie isoliert, ihr weiter das Medikament gegeben mit einer Dauerinfusion. Man hätte gewartet, bis die Ergebnisse vorliegen und dann hätte man in die Behandlung einsteigen können.
Ist es ein Fakt, dass wenn sie das Medikament weiter genommen hätte, dass sie dann nicht gestorben wäre?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, das stand nirgendwo, aber es ist natürlich der Auslöser des Ganzen. Ist behandelbar. Und ich kann aber auch schon sagen, das Krankenhaus werden wir nicht nochmal wiedersehen in der Geschichte. Also es gibt keine Verurteilung.
Es hatte keine Konsequenzen
für das Krankenhaus.
Ich hätte diese verklagt.
Also ja, das ist der Stand. Wir wissen.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, vor allem beginnt jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, die sehr lange Suche nach der Ursache. In den Tagen nach Weihnachten kommt heraus, dass Stella Gallagher nicht die einzige war, die nach dem Weihnachtsessen im Railway Hotel mit schweren Symptomen zu kämpfen hatte. Insgesamt 33 Personen klagen über Krämpfe und melden sich auch bei dem Restaurant. Doch mit dem Tod von Della Gallagher am 27. Dezember wird der Fall auch ein Thema für die Polizei. Sie wollen ermitteln, handelt es sich um einen gezielten Mord oder eine Fahrlässigkeit. Die schwere Suche nach den Hintergründen müssen John Gallagher und seine Tochter nicht alleine durchführen. Ein erfahrener Ermittler wird auf den Fall angesetzt. Andrew Campbell Tierch. Er ist Teil einer besonderen Riege von Anwälten. Er ist ein Queen's Counsel, ein Kronanwalt oder mittlerweile ein King's Counsel. Diese besondere Auszeichnung bekommen nur sehr erfahrene und erfolgreiche Rechtsanwälte in Großbritannien. Seine Fachgebiete umfassen alle Bereiche der Kriminalität, Mord, Geldwäsche, Betrug. Er hat also schon einiges gesehen. Doch was er während seiner einjährigen Ermittlung herausfindet, schockt auch ihn. Ich habe ein Bild nochmal von ihm mit, weil unseren Hero.
Ich habe permanent Gänsehaut bei diesem Fall.
Ja, es ist wirklich. Also, es tut mir auch ein bisschen leid, wenn ihr euch vielleicht auf einen besinnlichen Weihnachtstag vorbereitet habt, aber der Fall ist etwas härter. Das ist Andrew Campbell Tierch.
Okay.
Ein Kronanwalt.
Ja, sieht auch so aus, finde ich.
Ja, der sieht sehr vertrauensvoll aus, vertrauenswürdig, mit seinem schicken blauen Anzug.
Sieht aus, als ob er einen Pfiffi auf dem Kopf hätte, weil so
ja, viel Haar. Das sieht mir auch nach einem Toupet aus.
Ja, die sind schon sehr voll und liegen.
Ja, und dieser Seitenscheitel ist auch so sehr gemacht, finde ich.
Ich habe aber das Gefühl, die sind echt. Ich glaube, das ist so. Die sind einfach.
Dann färbt der aber sehr gut auf,
ja,
oder?
Ja, da war mal in der DNA war man scharf oder so.
Der hat auch einen sehr guten Teint. Muss man sagen, ja. Also Andrew.
Ja, der weiß, wo die Sonne ist.
Ja, der lebt auf der Sunny Side of Life.
Gibt's die in England?
Nein.
Gibt's die Sunny Side irgendwie?
Der war Magaluf auf Malle.
California Sun.
Schon in seinem ersten Ermittlungsschritt merkt er, mit wem er es hier zu tun hat.
Ach klar, der hat ja jetzt auch diesen riesen Konzern da auf der anderen Seite, ne?
Na klar.
Da habe ich ganz vergessen, dass da ja so ein richtiges Dickschiff sitzt, was natürlich gar keinen Bock hat auf so einen Skandal.
Und gerade auch die Presse, die damit involviert wird. Das ist jetzt nicht gerade so die beste Imagepflege.
Aber die haben bestimmt auch sehr gute Anwälte.
Ich sag mal so. Ich glaube, die haben gute Anwälte, ja, aber gewisse Fakten kannst du auch nicht wegwischen.
Schon in seinem ersten Ermittlungsschritt merkt er, mit wem er es hier zu tun hat. Schon wenige Wochen nach dem verhängnisvollen Weihnachtsessen wird er im Railway Hotel bei Anne-Marie McSweeney und Mehmet Kaya vorstellig. Er möchte gerne ein paar Proben vom Weihnachtsmenü sammeln, die er untersuchen lassen kann. Aber vom Weihnachtsmenü ist nichts mehr da. Also gar nichts. Nichts im Kühlschrank, nicht in der Kühltruhe, gar nichts. Andrew Campbell-Tierch ist überrascht. Das hätte er nicht erwartet. Er bittet die beiden, ihnen die Listen zu zeigen, mit denen sie die Lebensmittelsicherheit dokumentiert haben. Vielleicht lässt sich hier etwas feststellen. Die Listen sind vollständig. Das Einzige, was ihm auffällt, ist, wie perfekt sie ausgefüllt sind. Aber das ist ja tatsächlich erstmal ein gutes Zeichen. Es bleibt ihm nur der Weg über Gespräche mit Angestellten, Lieferanten und der Lebensmittelsicherheitsbehörde, um herauszufinden, wie es zu dem Tod von Della Kelliger kam. Doch sein erster Weg führt zum Mutterunternehmen Mitchell & Butlers, denn die trugen ja die Verantwortung für den Vorfall.
Die freuen sich bestimmt richtig, dass Andrew auf der Matte steht.
Ich habe mich dann gefragt in dem Zusammenhang, so bei Hierarchien in solchen Unternehmen oder eben in solchen Restaurantunternehmen, wie das bei dir in dem Hotel war. Das war ja im Grunde auch ein großer, es war jetzt kein Konzern, aber es war ein großes Unternehmen. Hattest du da Leute, die dir ständig auf die Finger geschaut haben oder haben die dir relativ freie Hand gelassen?
Du hast einen F&B-Manager, der es dir überstellt und der Hoteldirektor, ne?
Was für ein Manager?
F&B-Manager, Food and Beverage Manager, genau. Der hat alle Gefilde, was mit Essen und Trinken zu tun hat, unter sich. Und darüber kommt nur noch der Hoteldirektor.
Wie war das für dich, die Zusammenarbeit mit denen?
Ach, ich bin mit beiden noch befreundet heute. Okay. Also ich habe den einen vor kurzem noch in Hamburg getroffen. Und
Also du hattest ein gutes Verhältnis mit
ja,
dem
war ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich sag mal, aber trotzdem, du machst ja deine Küche und dein Küchenkrempel schon sehr eigendynamisch. Ne? Mhm. Du kaufst ein, du bist für die Prozesse zuständig. Das kontrolliert keiner nochmal extern nach, was du da tust.
Du hast natürlich die Lebensmittelaufsicht, die Lebensmittelkontrolle, ja, die vorbeikommt. Aber ist die in so großen Hotels härter als in kleineren Hotels?
Ja, in großen Hotels hast du ja schon mal unternehmerische Strukturen. Da gibt es ja HACCP-Konzepte, da gibt es ja Dokumentationslisten, Kühlketten-Dokumentation, wenn Kühlhaus ausfällt und, ne? Weil da, wo Kontamination entstehen könnte, das wurde kontrolliert und auch geprüft.
Sind die denn da päpstlicher als der Papst oder würdest du sagen, das hat schon alles seine Richtigkeit, dass das so krass dokumentiert und kontrolliert wird?
Also ich finde, Kontrolle ist ganz wichtig, auch eine hygienische Schulung der Mitarbeiter ist super wichtig, aber die Bürokratie, die da aufgepumpt wurde in den letzten Jahren, ist gar nicht mehr verwaltbar für den jeweiligen Unternehmer, der da gastronomisch tätig ist. Das kannst du voll vergessen. Das ist viel zu viel Arbeit, die er da hat, und überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können. Jeder weiß von uns, dass gerade Gastronomie ein super schwieriges Geschäftsfeld ist. Du musst so viel oben reinschmeißen, bevor unten ein Tröpfchen Öl bei dir auf dem Teller landet. Das ist echt viel Geraffel. Mitarbeiter, Warenverantwortung, Hygienekonzepte und.
Anne-Marie McSweeney, bist du's?
Wieso?
Das sind Themen, die wir gleich wiedersehen werden.
Hast ja einen optimalen Fall heute ausgesucht für unseren Gast.
Ich habe mir da schon Mühe gegeben. Wir können jetzt noch ein bisschen rumrätseln, aber ich denke mir, wir gehen noch mal einen Schritt weiter und dann bin ich gespannt, was ihr dann denkt. In der Zentrale von Mitchell & Butlers ist man entsetzt. Das Unternehmen bedauert den Vorfall zutiefst. Man habe sofort eine umfassende und gründliche unabhängige Untersuchung angeschoben. Und die ist ja nicht ganz uneigennützig für das Unternehmen. Denn sollte es sich hier um einen Todesfall im Zusammenhang mit einer Lebensmittelvergiftung handeln, hat das Unternehmen seine Verteidigungsstrategie auch direkt zur Hand. Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen vorschriftsgemäß an unsere Restaurants weitergeleitet. Was vor Ort passiert, können wir nicht mehr beeinflussen. Und genauso kam es. Andrew Campbell-Tierch findet heraus, dass Della Kelliger an einer Lebensmittelvergiftung gestorben ist. Genauer gesagt am Bakterium Clostridium perfringens. Dieses entsteht besonders oft, wenn Geflügel oder rotes Fleisch nicht richtig zubereitet wird. In Großbritannien ist das Bakterium der dritthäufigste Grund für Lebensmittelvergiftungen. Im Menü von Mehmet Kaya und Anne-Marie McSweeney steckte das Bakterium, wie ihr euch vielleicht denken könnt, im Truthahn. Diese Erkenntnisse bringen nicht nur John Kelliger und seiner Tochter eine erste Erklärung, Sie sorgt auch dafür, dass der Küchenchef Kaya und die Restaurantleiterin Sweeney festgenommen werden. Denn sie waren ja für die Zubereitung verantwortlich. Im Januar 2015, über 2 Jahre nach dem tödlichen Vorfall, beginnt der Prozess gegen die beiden und das Unternehmen Mitchell & Butlers. Jetzt soll nicht nur geklärt werden, wer die Schuld am Mord von Della Kelleher trägt, sondern auch, wie es überhaupt zu der Vergiftung kommen konnte. Habt ihr eine Idee, wie das Bakterium entstanden ist?
Ja, also ich habe ja schon mehrere Prognosen vorweggegeben und ich glaube, mit meiner Geflügelprognose lag ich schon ganz gut. Ja. Das ist halt, also Geflügel ist halt super tricky, ne?
Ja.
Das ist auftauen, wieder einfrieren, Kühlkette, ja, Katastrophe. Und wer einmal vergammeltes Geflügel gerochen hat, der weiß, wie schlimm das ist.
Aber muss das so riechen, dass das auch schon eine...
Nein.
Anzahl von Bakterien enthält. Nein.
Also man riecht es nicht, wenn es ist.
Nein, du riechst es nicht, du siehst es nicht. Du musst halt ganz sensibel die Mitarbeiter darauf schulen, mit Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten umzugehen. Das sind wirklich die sensibelsten Produkte. Und man hat ja auch verschiedenst farbige Schneidebretter. Gelb für Geflügel, blau für Fisch, rot für Fleisch und grün für Gemüse.
Ist das universell?
Das ist in Deutschland Vorschrift gewesen. Aha. Damals, wo ich noch voll aktiv als Koch gearbeitet
habe. Macht auf jeden Fall Sinn, ne?
Und dann hast du halt auch, dann kann das auch keiner verwechseln.
Ja.
Führe ich zu Hause jetzt auch ein. Boah, ich bin wirklich, wenn du jetzt gerade erzählst, wie sensibel Geflügel ist, nicht, dass ich so oft was mit Geflügel machen würde, aber ich schneide alles auf einem Brett, ich benutze für alles das gleiche Messer. Also ich würde das mit Wasser abwaschen, das Messer. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt höre, denke ich mir, oh mein Gott.
Weißt du, warum man Geflügel nicht waschen sollte?
Weil das dann überall im Waschbecken ist?
Ja, du bist schon ganz gut. Spritzwasser würde die Salmonellen in der Küche verteilen und würde den Rest kontaminieren. Deswegen darf man Geflügel auch nicht waschen. Weil allein durch das Spritzwasser, was auf das Geflügel kommt, dann sich in der Küche verteilt, könnte alles weitere kontaminieren.
Wie heißt unser Ermittler? Andrew Campbell-Tierch ist also jetzt drauf und dran herauszufinden, was da passiert ist in der Küche. Und die Schlinge zieht sich etwas enger um Anne-Marie und Mehmet.
Ist das eine One-Man-Show? Macht Andrew das alone?
Das ist der Ermittler, der in den Berichten herausgestellt wird. Weil wie so oft, da hängen natürlich noch andere dran. Da hängt die Lebensmittelbehörde mit dran. Aber er ist schon der Zentrale, der auch in den Berichten zitiert wird, der sich dahinstellt und die Berichte dann runterbietet.
Aber wenn du jetzt sagst, die Schlinge zieht sich zu, sind die beiden, haben die nicht nur fahrlässig gehandelt, sondern auch sehenden Auges?
Das ist die große Frage.
Ihr Unwesen da getrieben, weil ich habe irgendwie noch ein bisschen Hoffnung, dass die...
Das werden wir jetzt sehen.
Dass die einfach nur ein bisschen sehr dumm waren.
Als der Prozess im Januar 2015 im Snaresbrook Crown Court beginnt, hofft John Kelleher darauf, den Tod seiner Frau endlich besser verstehen zu können. Vielleicht sogar ein bisschen damit abschließen zu können. Der Tod hatte nicht nur ihn, nein, die ganze Familie in tiefe Trauer gestürzt. Dellas Vater lebte seit 2 Jahren wie ein Einsiedler, traurig und emotionslos vor sich hin. Doch was er vor Gericht hört, lässt ihn fassungslos zurück. Jetzt wird klar, wie es zu dem Tod seiner Frau kommen konnte. Der Weihnachtstag 2012 war, wie wir wissen, sehr gut gebucht. Im Railway Hotel war jeder Platz besetzt. Doch all das Essen konnte Mehmet unmöglich am Weihnachtsmorgen frisch zubereiten. Er entschloss sich also dazu, einen Teil schon am Tag davor zuzubereiten. Auch den Truthahn. Am 24.12. schiebt er den Truthahn in den Ofen. Nachdem er ihn nach dem Mittag wieder rausholt, lässt er ihn für ein paar Stunden offen stehen, damit er abkühlt. Gut eine Stunde später prüft Mehmet die Kerntemperatur. 25 Grad. Perfekt. Jetzt gegen 15 Uhr wandert der Truthahn in einen sogenannten Chiller, ein Gerät, das zum Abkühlen von Speisen entwickelt wurde. Gegen 20 Uhr geht es dann für den Truthahn in den Kühlschrank, wo er bis zum nächsten Tag liegen sollte. Auch Anne-Marie McSweeney soll die Temperatur an diesem Nachmittag regelmäßig kontrolliert haben. Das ist die Geschichte, die Mehmet Kaya den Ermittlern erzählt. Doch Andrew Campbell-Tierch hat Zweifel an den Darstellungen des Chefkochs. Zum einen hat er eigene Abkühltests durchgeführt. Er sagt, es sei unmöglich, dass der Truthahn nach einer Stunde nur noch 25 Grad Kerntemperatur gehabt hatte. Wahrscheinlicher seien 70 Grad Kerntemperatur. Außerdem zeigen die Überwachungskameras, dass Kaya den Pub gegen 16 Uhr verließ und nicht wiederkam. Wie hat er dann den Truthahn um 20 Uhr in den Kühlschrank geschoben? Er erhebt ebenfalls Zweifel an der Darstellung, dass McSweeney regelmäßig die Temperatur geprüft hat. Auch sie wird von den Überwachungskameras überführt. An diesem Nachmittag war sie nie länger als 2 Minuten in der Küche. In der kurzen Zeit sei es nicht möglich gewesen, die Temperatur gewissenhaft zu prüfen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Truthahn nicht rechtzeitig, wie beschrieben, in den Chiller und dann in den Kühlschrank gewandert ist, sondern bei Raumtemperatur gelagert wurde. Der Truthahn kühlte nicht vorschriftsgemäß ab. So konnte das Bakterium Clostridium perfringens entstehen. Als der Anwalt von McSweeney, Janik Fielding, sein Plädoyer für die Restaurantleiterin hält, weint McSweeney. Ihr Anwalt gibt an, dass sie in den letzten Monaten des Jahres 2012 unter enormem Druck stand. Sie arbeitete bis zu 100 Stunden pro Woche. Zusätzlich musste sie den Tod ihres Vaters und Bruders verkraften, die kurz nach ihrer Mutter gestorben waren. Die Stimmung im Gerichtssaal ist angespannt und emotional. Doch der Ermittler Andrew Campbell-Tierch muss sich auf die Fakten konzentrieren. Die nicht vorschriftsgemäße Zubereitung des Truthahns ist das eine. Aber was ist mit den Kontrolllisten, mit denen sie die Temperaturen des Fleisches, die Reinigung und alle weiteren Lebensmittelsicherheitsvorgaben dokumentiert haben? Die Lebensmittelsicherheitsbehörde hat festgestellt, dass vor Dezember 2012 nie Protokolle an das Amt geschickt wurden. Aber um Weihnachten wurde jeder Schritt perfekt dokumentiert? Das passt irgendwie nicht zusammen. Andrew Campbell-Tierch hat nach seinen Gesprächen mit den Angestellten des Restaurants eine Vermutung, was passiert sein könnte. Und die äußert er jetzt auch. Das ist ein schriftliches Zitat. Ich bin davon überzeugt, dass als die Entscheidung getroffen wurde, Unterlagen zu fälschen, beide von ihnen vermuteten, dass jemand unzureichend darauf geachtet hatte, die Truthähne ordnungsgemäß zu lagern. Und mit dieser Vermutung hatte er einen wunden Punkt getroffen. Jetzt schießen alle gegen alle. Der Anwalt von Mehmet Kaya sagt aus, dass sein Klient in Panik geraten ist und die Protokolle unter dem Druck von McSweeney ausgefüllt hat. McSweeney hingegen beschuldigt den Konzern Mitchell & Butlers. Sie sagt aus, dass sie seit 2008 keine richtige Lebensmittelhygieneschulung mehr bekommen hat. Dazu soll Mitchell & Butlers nie Sicherheitsleitlinien verschickt haben, wie man Truthahn richtig zubereitet. Alle waren es und niemand war es. Der Richter Alistair Hamilton hat genug. In seinem Urteil kommt er zum Schluss, das Verhalten, für das sie schuldig befunden und jetzt verurteilt wurden, war ausschließlich ihr eigenes Handeln und steht in keiner Weise im Einklang mit dem, was für Mitchell & Butlers akzeptabel ist oder von uns gebilligt wird. Das Vertuschen von Beweismitteln und das Fälschen von Unterlagen ist für ihn ein Stoß in das Herz der Justiz. Er verurteilt Anne-Marie McSweeney zu 18 Monaten Haft und Mehmet Kaya zu 12 Monaten Haft. Und auch das Mutterunternehmen Mitchell & Butlers kommt nicht ungeschoren davon. Dem Konzern kann nachgewiesen werden, dass sie offensichtlich unzureichende Maßnahmen ergriffen haben, um die Risiken in der Zubereitung zu reduzieren. Es wird eine Strafe von 1,5 Millionen Pfund fällig. Der Richter sagt auch, wir hoffen, dass das heutige Ergebnis als Anstoß für alle Lebensmittelanbieter sowohl lokal als auch landesweit dient, um sicherzustellen, dass ihre Lebensmittelhygieneverfahren gründlich und robust sind. Doch das letzte Wort in dem Prozess hat Dellas Mann John Callagher. Als Della umgebracht wurde, zerbrach unser Leben, sagt er. Dellas Tod war vermeidbar. Und alle drei Angeklagten zeigen keine Anzeichen, dass sie wissen, welche Langzeitfolgen ihr Handeln und auch Lügen haben. Unser Leben wird nie wieder dasselbe sein. Meine Tochter Nancy wird ohne Della an ihrer Seite aufwachsen. Das ist unverzeihlich.
Ja, es war das schlimm. So war das wirklich schlimm. Und das nur für so dusselige, halb professionelle Arbeit. Aber ich sag mal auch, also ich muss ein bisschen den Mittelweg, das eine ist klar, der Druck, aber das andere ist auch echte Sensibilisierung und Lebensmittel. Und das habe ich immer meinen Leuten früher gepredigt. Das steckst du dir in den Mund. Du knutschst doch auch nicht jeden. Also ich bin super sensibel mit meinem Magen und ich merke sofort, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und ich hatte was Ähnliches. Ich war im Korean Barbecue und ich hatte nachts so Krämpfe, dass ich fast ohnmächtig geworden bin. Also wo meine Frau dann zu mir kam, was ist denn? Ich habe echt im Gästezimmer geschlafen, weil wir da direkt die Toilette Tür an Tür hatten. Und das war wirklich, es war so gar nicht so lange her. Ich hatte so Krämpfe, dass mir schwarz vor Augen wurde.
Hast du dich dann bei denen gemeldet und gesagt, Leute, irgendwas war da nicht in Ordnung?
Oh, nee, ich glaube, ich habe es einfach ich habe es im besoffenen Kopf einfach nur zu früh vom Grill genommen, weil ich es ja selber gegrillt habe.
Ach so.
Oh, in diesen Korean Barbecue Dingern isst du ja dann alles selbst
gegrillt. Wer haftet denn dann?
Naja, du selbst. Ja. Ne? Aber trotzdem, ist das ein Thema, Geflügel, bitte immer mit aufpassen.
McSweeney und der Koch Mehmet. Mhm. Ich kann mir bei ihm den Nachnamen und bei ihr den Vornamen nicht merken.
Ja, die Kombination von ihrem Vor- und Nachnamen ist irgendwie super kompliziert. Anne-Marie McSweeney und Mehmet Kaya.
Die haben also, als sie gehört haben, da ist jemand gestorben, nachdem sie bei uns war. Da haben die dann angefangen, diese Listen nachträglich noch auszufüllen.
Die genaue Timeline ist jetzt nicht minutiös aufbereitet. Man weiß nur, dass sie diese Listen nachträglich ausgefüllt
haben.
Weil das
finde ich komplett perfide.
Ja, aber da kann ich dir sagen, das ist gang und gäbe.
Ja, und das ist aber genau das, was man immer denkt, wenn man zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten ist und da diese Zettel hängen sieht. Und jede Unterschrift und jedes Datum, wann anscheinend jemand da geputzt haben soll, sieht so gleich aus, dass man jedes Mal denkt, so als ob. Oder im Hausflur, da kommt ein Hausreinigungsunternehmen und soll ausfüllen, wann das letzte Mal da war oder geputzt hat. Ich habe in meinem Haus, wo ich das zuletzt gewohnt habe, kein einziges Mal jemanden gesehen, aber diese Liste war immer mega ausgefüllt. Und das ist genau das.
Ich finde eigentlich frech, diese 1,5 Millionen für das Unternehmen, weil auch das, ich konnte jetzt nicht genau herausfinden, was mit unzureichende Maßnahmen gemeint war. Aber es gab scheinbar wirklich zu wenig Informationen darüber, wie die Lebensmittelsicherheit in deren Pubs und Restaurants gewährleistet werden sollte. Und ich meine, 1,5 Millionen für ein Unternehmen mit 2 Milliarden Umsätze.
Ja, und mit wahnsinnig vielen Restaurants auch, ne?
Was ich ehrlich gesagt ein bisschen bemerkenswert fand, dass da nicht schon früher was passiert war. Die haben ja vorher nie was hingeschickt. Also die Lebensmittelbehörde hat von denen nie groß Protokolle bekommen. Ich meine, wahrscheinlich nicht in einem Zeitraum von 10 Jahren, sondern eher Monaten, aber trotzdem, dass da auch nicht mal so eine Alarmglocke angegangen ist.
Nee, das ist folgendermaßen passiert. Die haben den Laden überbucht, weil der Mutterkonzern gesagt hat, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Der Koch hat sich überlegt, scheiße, wie kriege ich das hier geregelt? Ich habe nur einen Backofen, ich brauche aber so und so viel Truthahn, das ist das beliebteste Gericht. Er hat vorproduziert, das hat er vorher noch nicht gemacht. Vorher hat er die immer frisch rausgehauen. Da gab es auch keine Probleme. Wenn du eine Schraube zu weit aufdrehst, platzt meistens das Ventil.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort zu Weihnachten, oder? Leute, bleibt bescheiden.
Nee, aber doch. Bescheiden hin, bescheiden her. Weihnachten ist ja ein Fest
der Maßlosigkeit. Weihnachten ist, wenn man viel frisst.
Richtig. Also Weihnachten ist ja eigentlich ein Fest, wo sich jeder drauf freut, weil man über die Stränge schlägt. Man kann Dinge essen, wo man immer sagt, ach, das gönne ich mir heute nicht. Da habe ich wieder ein Grämmchen mehr auf der Hüfte. Und das ist ja auch ein Fest, wo man sich wirklich was gönnt und mit seinen Liebsten zusammensitzt. Und da kann ich nur von mir aus sagen, ich wünsche allen Zuhörern da draußen schöne Feiertage, ein fröhliches Fest.
Ja.
Und immer schön darauf achten, dass der Puter, die Gans und die Ente vernünftig gegart wurde.
Aber wo wir jetzt bei Weihnachten sind, komm, machen wir doch die Runde, oder Sebastian? Was gibt's bei dir an Weihnachten? Was gibt's heute?
Was gibt's bei mir an Weihnachten? Ich habe einen Smoker im Garten.
Ja.
Und da habe ich ein bisschen Rind, ein bisschen Gans, von allem etwas. Und dann mache ich immer so bunte Beilagen. Ich bin so ein Fan, wenn Sachen mich schon visuell so triggern. Einer meiner Gerichte dieses Jahr ist Würsingemüse mit so einem Kürbisstampf drin.
Aha.
Und das auch so ein bisschen lecker gewürzt, weil die Sachen sind schon auch sehr fettig, sehr schwer. Ja. Und deswegen versuche ich das immer so ein bisschen gegenzusteuern, damit so was Knackiges da drin ist. Auch gute und reichhaltige Gewürze einsetzen. Das hilft immer so, dass das nicht einen so komplett aus den Seilen kloppt oder dass du dir danach eine Flasche Schnaps in den Kopf schrauben musst und dass das immer so ein bisschen was von
du darfst dir die dann da rein
spielen. Ja, aber das in meinem Alter tut das ja 4 Tage weh, von daher macht man das ja nicht mehr so oft. Aber ich liebe es zu kochen am Weihnachten. Letztes Jahr habe ich einen ganzen Turkey frittiert.
Hast du wirklich gemacht?
Hab
ich sehe immer diese Videos und denke mir so, das ist doch lebensmüde.
Ich habe so, Turkey, Frying Turkey ist ein Thanksgiving-Klassiker, aber auch ein Weihnachtsklassiker in den USA. Und ich habe mir auch original so einen Topf mit der ganzen Apparatur bestellt.
Schau mal, wie riesig ist dieser Topf?
Ne, es geht eigentlich. Der ist nicht so groß, aber da passt ein guter 4,5 Kilo Turkey passt da rein. Und der ist auch richtig gut geworden. Den habe ich vorher gebrined, also in so eine Salzlake gelegt mit Gewürzen, noch ein bisschen Marinade in die Brust gespritzt. Und dann schön frittiert und dann gab es da auch ein bisschen Kartoffeln dazu und wie gesagt, ich bin so ein Beilagenfan und ich finde auch Wintergemüse total sexy. Und man kann auch kann Grünkohl auch richtig geil machen. Und ich finde auch Rotkohl muss nicht immer so klassisch gemacht werden. Ich habe einen Mirabellenbaum im Garten, da mache ich Rotkohl mit ein bisschen Mirabellenmarmelade drinne. Das muss immer so ein bisschen, da muss immer so ein bisschen Tango bei mir sein. Es muss leicht, ein bisschen leicht pikant, es muss auch eine gewisse Säure wahrnehmbar sein. Ich habe da schon Bock drauf. Und ich fange
auch, ehrlich gesagt.
Und ich fange auch morgens an.
Die Einladung?
Ich fange auch morgens an, nächstes Weihnachten seid ihr beide eingeladen.
Ja. Heiligabend bei Sebastian.
Wir kommen mal wieder unterm Jahr vorbei, weil wir wurden ja auch schon von dir bewirtet und das ist wirklich, also Leute.
Das war ein Gaumenschmaus, der seinesgleichen sucht.
Das war komplett und geisterkrank, wie Frau Temme immer sagt.
Komplett geisterkrank.
Wieso denn?
Also, weil das so das war lecker. Und wirklich diese Gastfreundlichkeit, Sebastian, die du hattest und auch deine Frau hatte, das war einfach komplett sweet.
Aber das ist bei uns eigentlich so. Ich glaube, deswegen ist bei uns die Bude auch immer voll.
Ja, das glaube ich.
Weil das ist wirklich, aber das liegt doch daran, dass irgendwie an jeder Ecke habe ich irgendwie einen Grill und hier eine Küche und ich lebe das einfach.
Ja.
Was gibt's denn bei dir, Flo?
Ich bin in den USA, es gibt aber kein Fried Turkey. Es wird, also im letzten Jahr gab es Schinken und dann auch eine Reihe von Beilagen. Ich weiß nicht, was es dieses Jahr gibt.
Christmas Ham, dieses Ding mit den Nelken drinne. Das Ding mit den Nelken drinne, mit Honig glasiert.
Ja.
Ach, wie geil.
Ja. Ja.
Und dann wird das in dünnen oder in dickeren Scheiben aufgeschnitten oder
wie? Dann schneidet man sich ein Stück runter, macht
mit so einer elektrischen Messer.
Nee, das war schon.
Aber es gibt immer so ein bisschen Gravy dazu, Beilagen. Brussels Sprouts ist ein Riesenthema.
Genau. Ja.
Rosenkohl ist ja auch so.
Oh, lecker.
Ja. Schwarzwurzel liebe ich auch sehr. Das ist auch was ich ewig nicht mehr gegessen habe.
Ich finde, Rosenkohl geht zu allem, finde ich.
Und dann irgendwelche gottlosen geilen Kuchen. Also meine Schwägerin macht so einen Kuchen mit so einer Peanut Butter Marshmallow Füllung und oben nochmal so Marshmallow Fluff drauf. Also
Alter.
So, das ist, da kannst da du wär, dich komplett in eine neue Dimension schießen damit.
Okay.
Bei uns, weil ihr gefragt hattet, gibt es Gans mit Klößen und Rotkohl. Danke.
Alles klar, den Rest lassen wir aus, ne?
Wieso? Gibt's da noch ein paar Insights, die da jetzt noch zu beitragen würden, dass wir einen hohen Faktor der Unterhaltung damit generieren? Lilly?
Naja, was kann es denn sein, was du denkst?
Das haben wir auch schon mal besprochen.
Ja, bei uns gibt's Foie Gras an Weihnachten immer.
Ach so.
Von der Mama gemacht.
Ja.
Oh. Es ist verwerflich, das zu essen. Es schmeckt aber leider lecker und einmal im Jahr gönne ich mir das auf einem selbstgemachten Brioche und ich schmier sogar noch Butter drunter.
So.
Fröhliche Weihnachten.
Machst du schon Feierabend?
Sebastian hat sich einfach die Kopfhörer ausgenommen.
Er hat Feierabend. Dann würde ich sagen, dann mache ich vielleicht eine kleine Abmoderation, oder?
Du hast auch noch überhaupt an keiner Stelle auf Insta und so hingewiesen, ne?
Ja, eben. Also es ist heute, weißt du, weil wir jetzt schon zwei Tage miteinander hier abhängen und drehen, ist das auch irgendwie ein ganz anderes Aufnehmen, weil wir nicht jetzt so uns erstmal kennenlernen mussten, wie mit den meisten Gästen, sondern
das
ist ja eher, wir gehen ja auf den Abschied zu. Gut, dann mache ich jetzt vielleicht noch eine Abmoderation. Ich hoffe, dass wir euch etwas Besinnlichkeit zumindest jetzt hinten raus mit unseren Weihnachtsgenüssen geben konnten. Und Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Besinnliche Weihnachten.
Dankeschön.
Ansonsten kann ich euch nur noch sagen, wenn ihr unsere Täter und Ermittler sehen wollt, dann schaut doch gerne mal bei Instagram bei Was schmeckt dahinter vorbei. Da seht ihr dann auch, wie Lilly sich auszieht im Podcast.
Ich bitte euch jetzt wirklich...
Ich hab gerade meine Arme gehoben, hab gemerkt, ich trage ja ein bisschen was Bauchfreies heute und hab gedacht, oh, man sah, glaube ich, ein bisschen von meiner Brust gerade.
Okay. Ja, schaut doch mal auf Instagram vorbei.
Dieser Podcast wird visuell nur nach 21 Uhr ausgestrahlt, meine Damen und Herren. Podcast FSK 18.
Also, Leute, schaut bei Instagram vorbei, alles bei Was schmeckt dahinter. Und ansonsten bewertet unseren Podcast überall, wo ihr ihn hört. Schreibt auch irgendwas dazu, wenn das geht, bei Spotify, bei Apple, da kann man ja ordentlich kommentieren. Vielen, vielen Dank.
Ladies and Gentlemen, das war der Podcast Food Crimes mit Lilly Temme und Flo Reser.
und Sebastian Léger.
Liebe Grüße.
Und jetzt kommen, wie immer, Outtakes.
Outtakes.
Das Railway.
Oh, wie Alter, viel Zeit hast du, Sebastian?
Ja, es ist jetzt, wenn das der erste Satz ist, wird's finster. Okay. Das Railway Hotel. Das Railway Hotel, das Rail, das, ich das muss diesen Namen noch wirklich
sagen. Railway.
Railway Hotel. Mhm.
Der hat den wahrscheinlich nicht kontrolliert.
Wollt ihr, soll ich die Geschichte noch lesen?
Wir sind halt so.
Eigentlich war Sebastian schon am Anfang.
Sag, alles aufgelöst. Hätte ich einfach da 5 Minuten sagen sollen, ja,
das
richtig.
Das war die kürzeste Geschichte der Welt.
Nein. Also.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.